ARD Sounds.
Du stehst neben dir, du versuchst das gerade so und dein Körper versucht die ganze Zeit oder dein Hirn versucht die ganze Zeit, dich von diesem Trauer oder diesem Schmerz abzuschirmen und irgendwann bricht es halt aus und das ist bei mir wirklich viel später erst passiert. Leute wie die Außenseiter oder Simon oder Melina, mit denen habe ich nie über den Tod von meinem Bruder geredet. Also das war halt immer wie so eine riesige Klassenfahrt mit denen. Ja, wir können ihm eh nichts sagen, der macht eh, was er will. Ja, das ist ein Teil von mir und ihr könnt mich jetzt dafür hassen oder nicht. Ich rede darüber, dass ich weiß, dass es mein Problem ist.
Ja. Stark.
Und in dem Moment kann man dich ja gar nicht mehr damit verletzen.
Voll, ja.
Tod. Und jetzt gemeinsam durch die Trauer.
Mit mir Shannon.
Mit mir Rosi.
Und mit mir Ju.
Shannon und ich haben jeweils unsere Mama verloren.
Und ich mein Papa.
Und das hier ist der Podcast, den wir gerne von Anfang an gehabt hätten.
Shannon, warst du eigentlich YouTube-Kiddy?
Ja, schon. Also ich habe vor allen Dingen, ja, Melina Sophie geguckt.
Mhm.
So in der Zeit, wie sie mit Shirin David und so in der WG war und so. Du?
Ja, safe. So 2012 war Prime, finde ich.
Mhm.
Und da so YTT, Ape Crime und so. Das war schon echt heftig. Und du?
Ja, ich habe auch ein paar von denen mir angeschaut. Melina zum Beispiel auch. Die habe ich nämlich damals entdeckt. 2013 müsste das gewesen sein. Die war noch ganz klein da und keiner kannte die und die war so ein bisschen Fan von mir und hat mir immer geschrieben, dass sie gerne mal ein Video mit mir drehen wollte. Und zu der Zeit gab es noch gar nicht so viele Frauen auf YouTube. Und ich fand, sie war so eine der offeneren Mädels und lustig halt auch. So ein bisschen aufgedreht, so wie ich damals. Und ja, die habe ich mir gerne angeschaut.
Ja, du hast es schon gesagt, du hast ja selber obviously auch YouTube gemacht. Schön, dass du heute bei uns da bist.
Ja.
Damals Lion TV, jetzt heute eher Timo eigentlich.
Ja,
ne?
Lion, Timo, wie man will.
Okay.
Also ich mach da, mir ist das eigentlich ziemlich egal, wie man mich nennt.
Ja, und hast auch schon gesagt, du hast eigentlich auch lustigen Content gemacht oder sehr viel.
Ja, aufgedreht, wie YouTube halt damals war. Genau. Ich meine, wenn du Waititi gesehen hast, das war ja immer overacten bis zum Tod, Parodien, übertreiben, rumschreien. Das war halt damals so der Vibe. Ne? Wenn man sich das heute anguckt, denkt man, Alter, was war denn da mit uns los?
Ja, voll.
Aber wenn du auch heute zum Beispiel drauf guckst und dann so ein Entertainment-Video von dir siehst, in vielleicht auch Phasen, in denen es dir gar nicht gut ging, da ist bestimmt auch irgendwie mal so der ein oder andere Gedanke dabei, wo du denkst so, crazy, die Fassade, die hat wahrscheinlich doch
extrem
gut mitgemacht.
Sehr extrem, gerade diese Zeit um 2012 und 13 rum, wo ich zeitweise in der Psychiatrie war, da habe ich schon in den Videos gesehen, boah, mir ging es so beschissen da und keiner hat es gesehen. Also es war wirklich so, also ich sah so bisschen abgemagerter aus und hatte Augenringe bis zum geht nicht mehr. Man hat gesehen, dass ich mir das richtig aufzwänge, dieses Rumschreien und alles. Und ich glaube, für den Zuschauer ist es dann nicht so ersichtlich, weil man ja rumlacht und rumschreit. Aber für mich war das so, Alter, wie siehst du aus?
Dein Bruder ist ja gestorben, als du 15 Jahre alt warst. Und genau darüber sprechen wir auch heute in der Folge. Also wenn ihr uns zuschauen wollt und gerade nur zuhört, wir sind auch auf dem SWR Deep Talk Kanal zu sehen und eben aber auch zu hören bei ARD Sounds. Wir haben heute den Fokus ein bisschen genauer darauf, zu schauen, wie eigentlich so ein Umfeld auf einen reagiert, wenn man eben Trauererfahrung gemacht hat. Wie verändert sich der Familienumgang, der Umkreis vielleicht auch, die Freunde, können die damit umgehen oder nicht? Wird man komisch angeguckt, wie fühlt man sich dabei? Und ich bin sehr dankbar, dass du heute bei uns bist und genau diese Erfahrungen mit den Leuten teilen möchtest. Ich habe so jung keine Erfahrung gemacht mit dem Tod, aber wie prägt das einen vor allen Dingen in der Zeit oder nimmt man das so wahr, was da gerade passiert?
Ja, es war natürlich für mich sowieso eine sehr turbulente Zeit, weil das kam alles auf einmal. So.
Mhm.
Meine Mutter hatte schon länger den Wunsch, nach Spanien zu ziehen und ich und mein Bruder, wir haben uns immer dagegen gesträubt, weil wir wollten in Deutschland bleiben, wir hatten unsere Freunde, unsere Schule und so weiter. Und meine Mutter hatte immer mehr den Gedanken, nein, ich will aber nicht mehr in Deutschland leben und so weiter und so fort. Und hat es aber nie so wirklich umgesetzt. Aber als mein Bruder dann gestorben ist, war das für sie so der initiale Grund, okay, ich hau jetzt hier ab, mir ist alles egal. Und sie hat dann auch mich nicht mehr gesehen, nichts mehr um sich rum. Also sie war total paralysiert, wenn du es so sehen willst. Und war nur noch, wollte nur noch dieses Land verlassen, weil es für sie mit Trauer zu tun hatte. Und ja, also meine Mutter hat halt so reagiert, dass sie mich wahrscheinlich nicht mehr gesehen hat, weil sie so voller Trauer war und mit sich selbst beschäftigt, dass sie nicht mehr den Gedanken oder das Gefühl dafür aufbringen konnte, dass es ja auch noch einen Sohn gibt, der auch am Trauern ist. Und so habe ich zum Beispiel mitbekommen, dass andere Trauernde vielleicht rücksichtsloser werden, weil sie wahrscheinlich nicht mehr den Zugang zu anderen finden, weil sie so mit sich selbst beschäftigt sind. Also, wenn ich jetzt den Fall meiner Mutter nehme.
Ja.
Es ist halt eine Zeit für mich gewesen, wo ich halt keinen Anker hatte. Also, ich hatte keinen, an den ich mich wenden konnte. oder beziehungsweise dem ich vertrauen konnte, weil du baust als Kind dann auch irgendwann diese Mauer um dich drum auf, weil du Angst hast, die Kontrolle zu verlieren, weil du Angst hast, dass du verletzt werden kannst. Deswegen hast du irgendwann schon früher damit abgeschlossen, dass da keiner ist, der dich auffängt und so weiter. Deswegen war ich mit meiner Trauer viel alleine, auch wenn ich natürlich meine Tante, meinen Onkel und so weiter hatte. Aber ich hatte so das Gefühl, so, es ist jetzt gar kein Platz für mich zu trauern, weil so viel auf einmal passiert. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie eine Wohnung bekomme oder zu meinem Onkel oder meiner Tante ziehe, weil meine Mutter unbedingt nach Spanien will nächste Woche am besten. Also ich habe diese Trauerphase, glaube ich, gar nicht so wirklich wahrgenommen, außer in den ersten 2 Wochen. Aber da war der Schock noch so groß, weil das ja auch so plötzlich kam. Und es war ja nicht so, dass ich mich darauf vorbereiten konnte, dass ich, glaube ich, erst viel, viel später angefangen habe, richtig zu trauern, weil halt so viel passiert ist.
Aber kannst du dich da noch dran erinnern, so an die letzten Momente, die du mit deinem Bruder da noch aktiv verbracht hast?
Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil es ist ja bei mir so plötzlich passiert. Es ist nicht so, dass ich den Moment, der davor war, irgendwie sage, okay, wir haben jetzt noch 2, 3 gute Momente und in 2, 3 Wochen bist du dann tot. Sondern es war irgendwas random. Wir haben geredet so, wahrscheinlich übers Internet. So, das war die Zeit, wo das mit dem Internet gerade anfing. Und einen Tag später war er halt tot. Ne? Also es war nicht so, dass ich vorher irgendwie nochmal ein Abschiedsgespräch mit ihm hatte oder,
ja, klar,
oder über irgendwas Sinnvolles reden konnte, weil man, das ist halt aus dem Leben gerissen. Deswegen war für mich jetzt, gab es jetzt für mich keinen prägende Sache im Vorfeld, wo ich sage, okay, das war ein krasses Gespräch vorher noch. Du Wir waren halt Brüder so, ne?
Also ja, klar.
Halt sich auch ein bisschen gezofft manchmal, da wieder nicht und so und ja.
Du warst ja zum Todeszeitpunkt von deinem Bruder in derselben Wohnung, als er an einer Kohlenmonoxidvergiftung dann gestorben ist im Badezimmer, weil der Gasboiler von dem Schornsteinfeger und auch von dem Gasinstallateur einfach nicht richtig geprüft wurde. Du hast dich da relativ schnell rausgezogen, du hast dich auch hinter dem Sofa versteckt. Magst du uns in die Situation nochmal zurücknehmen?
Ja, es war richtig heftig, also meine damalige Freundin und ich, wir waren in meinem Zimmer, glaube ich, und mein Bruder ist baden gegangen. Ganz random, wie das, glaube ich, jeden Sonntag gemacht hat. Und er hat sich dann aber stundenlang nicht gemeldet. Also erstmal ist eine Stunde vergangen, denkst du, okay, der ist eine Stunde baden, vielleicht hat der gerade. Dann waren es, glaube ich, 1,5 oder 2 Stunden. Und irgendjemand von uns musste mal auf Klo. Und wir haben an die Tür geklopft und gefragt, warum, was das soll, wie lange er noch da noch bleiben will. Kam nichts. Und dann warten wir lauter, kam immer noch nichts. Und es war von innen halt zugeschlossen. Also es war auch keine Möglichkeit reinzukommen. Und dann haben wir ein Blatt unter die Tür gelegt und haben den Schlüssel mit ich weiß nicht mehr was, irgendwie rausgeschoben, dass wir dann das Blatt nehmen konnten und dass wir den Schlüssel hatten und dann von außen wieder aufmachen konnten. Und in dem Moment, weil halt schon so ein Tumult war und der sich nicht gemeldet hat, habe ich schon Angst bekommen. Ich so, was ist los? Wieso meldet er sich nicht? Und ich bin dann schon weggegangen, weil ich Angst vor der Situation hatte, was jetzt gleich passiert, wenn wir die Tür aufmachen. Und in dem Moment höre ich halt nur noch Geschrei und Gebrüll, dass er da tot in der Badewanne liegt und aufstehen soll. Und ja, und ich habe mich in dem Moment, wo ich das, also ich habe schon Abstand genommen, bin ich hinter das Sofa gegangen und habe nur darauf gewartet, dass mir einer sagt, okay, er ist wieder wach.
Ja, ja, klar.
So von wegen, und dann es war riesiges Geschrei, weil meine Freundin hat rumgeschrien, der damalige Freund von meiner Mutter hat rumgeschrien, meine Mutter war zu dem Zeitpunkt nicht da. Und es war riesiges Geschrei und ich habe immer wieder gefragt, ist er wieder wach, ist er wieder wach? Und mir konnten natürlich keine antworten, weil die alle in Panik waren. Und im gleichen Moment, ich glaube so 4, 5 Minuten später, kam meine Mutter hochgerannt, weil sie gerade von der Arbeit oder so kam. Und hat dann auch noch rumgeschrien. Und dann war schon innerhalb von 5 bis 10 Minuten der Rettungsdienst da. Und ich war halt immer noch hinter dem Sofa und hab halt abgewartet, was passiert. Ne? Das war ein riesiges Geschrei. Wir wussten halt nicht, was ist. Wir dachten, hatte der einen epileptischen Anfall oder sonst. Man hat dann auch rumphilosophiert, weil keiner wusste, was los ist. Und dann kam ein Seelsorger, so ungefähr nach einer Stunde, weil, also meine Mutter ist mit meinem Bruder im Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Und dann in der Zeit, wo meine Mutter mit meinem Bruder weg war, also mein Bruder war zu dem Zeitpunkt schon längst tot, also sie haben natürlich versucht, ihn zu reanimieren und alles drum und dran, aber es hat natürlich nicht mehr geklappt. Aber der Seelsorger war dann bei uns und dann mussten wir, glaube ich, 1 bis 2 Stunden noch warten, bis wir die Gewissheit hatten, dass er tot ist. Also das wussten in dem Moment wusste es eigentlich nur die Rettungsdienste und meine Mutter, wenn sie dabei, ich weiß nicht, ob sie dabei war. Aber genau, und dann haben wir die ganze Zeit gebannt, gewartet, mit dem Seelensorger geredet, so, ja, und der Mann, die haben uns natürlich dann auch versucht zu beschwichtigen, von wegen, ja, sowas ist schon so oft vorgekommen und er ist ja noch jung und was weiß ich nicht alles. Und dann kam der echt? Anruf, ja, aber weil so das müssen die Seelsorger halt machen, die müssen halt so
sich versuchen zu beruhigen.
Beruhigen so. Und zu sagen, ja, ja, so Situationen gab es schon öfter, machen Sie sich keine Sorgen. Und ja, und dann kam halt und dann war es klar, dass er tot ist. Ja, und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Die ganze Familie war da, die Familie auch von meinem Stiefvater, also dem Vater von meinem Bruder. Und ich musste dann mit meinem Stiefonkel, also dem Bruder von meinem Stiefvater, musste ich dann meinem Stiefvater sagen, dass sein Sohn gestorben ist. Also auch nochmal ich. Und ich war ja jung zu dem Zeitpunkt, aber ja, war, also ich war die nächste Person zu ihm, was das angeht, und sein Bruder halt. Ja, und das war auch nochmal eine richtig traumatisierende Situation, weil ich meinem Stiefvater, den ich ja auch geliebt habe, jetzt auch noch sagen musste, dass sein Sohn gestorben ist, weil er war, wusste es ja auch nicht. Er ist ins Krankenhaus gekommen. Er dachte, vielleicht hat der Janik irgendeinen Unfall gehabt oder was weiß ich, im Arm gebrochen oder sonst was, man weiß ja nicht. Kommen Sie bitte ins Krankenhaus, Ihrem Sohn ist was passiert. Ja, und dann hört er von mir, dass sein Sohn gestorben ist und dann hat er angefangen zu weinen wie ein kleines Kind. Also viele traumatische Sachen, die in diesen 24 Stunden passiert sind. Ja, und ich habe halt versucht, dieser Sache die ganze Zeit aus dem Weg zu gehen. Also gerade diesem, ich wollte ihn nicht tot sehen, weil dann war es für mich irgendwie endgültig. Und das war, glaube ich, schon immer so ein Ding, wie ich versucht habe, meine Probleme zu bewältigen, ist vor denen zu flüchten. Und das war genau das Gleiche da, ja.
Aber wenn du jetzt sagst, also das sind ja wirklich extrem viel traumatische Erlebnisse. Ja. Hast du das damals selber schon gecheckt oder hast du einfach nur funktioniert? Weil,
nee, das war so überwältigendes Gefühl. Also du bist die ganze Zeit aufgeladen und auch voll mit Adrenalin und so. Du bist, ich glaube, dein Körper versucht dich auch irgendwann zu schützen. Du gehst dann in so eine Art Derealisation, dass dein Körper versucht, sich einfach abzuschirmen und du alles von oben siehst. Weil in so Schockmomenten nimmst du, ich glaube, weil dein Körper weiß, okay, das ist jetzt zu viel, oder dein Hirn weiß, das ist zu viel, bist du dann halt irgendwie nur noch so am Funktionieren. Und ich glaube, das erste Mal dann richtig so das wahrgenommen war eine Woche später oder so, wo ich dann irgendwie im Bett von meinem Onkel lag und dann einfach mal losgelassen habe. Aber das war auch nicht so, dass ich das da schon akzeptiert habe, sondern einfach nur mal realisiert habe, okay, es ist jetzt wirklich so. Aber ja, die erste Zeit war so voll Panik. Ich konnte auch auf der Beerdigung konnte ich nicht weinen, weil das war für mich kein wirklicher Moment. So. Das war für mich alles so, wie, als würde ich gerade so einen Film gucken. Und das ist ja dieses, du stehst neben dir, du versuchst das gerade so und dein Körper versucht die ganze Zeit oder dein Hirn versucht die ganze Zeit, dich von diesem Trauer oder diesem Schmerz abzuschirmen und irgendwann bricht es halt aus und das ist bei mir wirklich viel später erst passiert, ja.
Würdest du sagen, dass dann auch mit dem Auswandern nach Spanien und mit der Situation die Familie an dem Punkt zerbrochen ist?
Ja, ich glaube, schon viel früher war das schon ein Problem und dass da viel kaputt war. Aber irgendwie wir waren ja noch jung, wir hatten ja keine Möglichkeit, uns von unserer Mutter zu trennen. Es gab schon mehrere Situationen, wo ich der Situation entfliehen wollte oder aus dieser Familie raus wollte. Aber das ging halt in dem Alter noch nicht. Und ja, das in dem Moment war mir noch viel bewusster, okay, ich kann mich auf meine Mutter nicht verlassen. Oder die ist kein Anker, auf den man sich verlassen kann. Oder keine Hilfe, keine Rettung, keine Stütze, auf die ich zählen kann, wenn es mir schlecht geht. Und ich denke, ja, also da war das Bewusstsein für da. Ich war aber auch wirklich froh, aus dieser Situation raus zu sein und bei meinem Onkel und meiner Tante zu leben, weil ich schon länger nicht mehr bei meiner Mutter sein wollte, weil es da halt viele Probleme mit ihren Männern gab und so. Und das war so mit, eigentlich, ich habe mich in dem Moment wirklich befreit gefühlt, als sie nach Spanien gezogen ist und ich in Deutschland bleiben konnte, ja. Es war für mich nicht bedrückend oder ich war nicht traurig darüber, dass sie jetzt weg ist, ja.
Ja, das habe ich mich nämlich gefragt, ob das für dich dann im Grunde so war wie, ich habe jetzt meinen Bruder verloren und dann direkt da noch irgendwie ein zweiter Verlust.
Ich habe mit meiner Mutter, glaube ich, schon viel früher abgeschlossen, schon Jahre vorher, weil es da auch tausende verschiedene Enttäuschungen gab. Und ich wollte schon länger weg von ihr. Sie hat mich halt nur nicht gelassen, so, oder hat dann immer auf die Tränendrüse gedrückt, wenn ich dann wirklich durchziehen wollte. Und ja, ich war halt nur auch noch minderjährig, hätte ich machen sollen, ne?
Gab es dann irgendjemand anders, von dem du dich in der Zeit dann aber gesehen gefühlt hast? Oder der
ja, von meinem Onkel und meiner Tante schon, auf jeden Fall. Gerade von meiner Tante, mit der ich jetzt auch immer noch zusammenlebe, seit über 20 Jahren. Von der habe ich mich gesehen gefühlt. Ja, sonst, Also ich habe halt auch mit wenigen Leuten über meine Probleme geredet, die ich zu Hause habe, weil ich die wahrscheinlich selber nicht so wahrgenommen habe, weil das auch alles Normalität für mich war, dieser Dauerstress mit den Freunden von meiner Mutter und so weiter. Deswegen, ich glaube, die einzigen Personen, die so auch im Bilde darüber waren, weil sie es live mitbekommen haben, war halt meine Familie, beziehungsweise mein Onkel, meine Tante, mein Stiefvater. Und mein Onkel und meine Tante waren schon immer diejenigen, denen ich mich am meisten so geöffnet habe, was diese Probleme anging, ja.
Gab es sonst da noch irgendwie andere Anker, an die du dich klammern konntest? Oder?
Ich war jetzt auch nicht so beliebt in der Schule. Ich hatte jetzt nicht viele Freunde. Also ich hatte dann später abseits der Schule ein paar Freunde. Aber so wirklich, dass ich so jemanden hatte, den ich mich zu voll und ganz anvertraut habe, irgendeinen besten Kumpel oder so, oder hatte ich nicht.
Du warst ja auch 3 bis 4 Monate nicht in der Schule,
genau.
Nachdem das passiert ist. Ja. Wie war so der erste Schultag dann wieder? Warst du dann der komische, dem das mit dem Bruder passiert ist? Oder wie haben die auf dich reagiert?
Das war sehr crazy, weil vorher haben die mich immer gemobbt und geärgert und was weiß ich, einen Schwitzkasten genommen und was halt so Jugendliche machen. Ne? So, also ich war halt immer so der Außenseiter, ich war der Kleinste in der Klasse und mit mir konnte man es halt machen. Und ich war selber aber auch ein bisschen auffällig, muss man dazu sagen. Ich habe viel gequatscht im Unterricht, habe nicht wirklich am Unterricht teilgenommen. Also ich war auch immer so ein bisschen so ein Störfaktor in der Klasse und daher auch immer so der Gemobbte und der geht uns eh allen auf den Sack, mäßige. Und als ich dann wieder in die Schule kam, haben die mich alle in Ruhe gelassen. Also keiner hat ein Wort mit mir geredet, so wie vorher auch. Aber die haben mich nicht mehr beleidigt und nichts mehr. Die haben jetzt gewusst, okay, der hat jetzt gerade seinen Bruder verloren. Ich denke mal, dass der Lehrer denen allen eine Ansage gemacht hat, von wegen, lass den Jungen jetzt bitte in Ruhe. Aber danach haben sie mich einfach in Ruhe gelassen, ja.
Wie ging es dir damit?
Ich weiß nicht, mir war das eigentlich ziemlich egal. Ich wusste eh, dass ich diese Klasse wiederholen werde, weil ich halt so lange gefehlt habe. Aber ich mochte die Klasse sowieso nicht und die mochten mich nicht. Von daher war es mir jetzt egal. Also ich war froh, dass sie mich in Ruhe gelassen haben, auf jeden Fall. Aber ich glaube, derzeit hatte ich so viele andere Sachen im Kopf und ich kannte das ja auch nicht anders so in der Schule. Und jetzt war ich einfach froh, okay, dann hört zumindest das auf. Aber ich bin ja eh nur noch 2, 3 Monate in der Klasse und dann ist ja eh egal.
Ich frage mich, was sich dann schlimmer anfühlt, wenn Leute dann kommen und so, oder ich weiß nicht, vielleicht kann man es auch gar nicht aufwiegen.
Es war schon besser, dass die mich in Ruhe gelassen haben, ich lasse mich lieber ignorieren, anstatt dass mir irgendwelche Leute auf den Sack gehen, mit denen ich nichts zu tun haben will. Ja. Das wird eine Art Schutzmechanismus, Dinge mit sich selbst auszumachen oder die versuchen, die Kontrolle über alles zu erlangen. Dadurch entstehen halt auch viele meiner Probleme, die ich dann in der Zukunft entwickelt habe. Ich habe eine Angststörung, ich habe Panikattacken, Zwangsgedanken und so weiter. Das ist alles, weil der Kopf die ganze Zeit versucht, jede Sache zu kontrollieren und jeden Ausgang zu kennen. Und wenn du den nicht kennst oder wenn du, zum Beispiel, ich kann das mit meiner Angststörung gut begründen, ich habe öfters Angst, dass mein Herz einfach stehen bleibt. Und dadurch entsteht dann auch eine Panik, weil ich die Kontrolle nicht darüber habe, ob mein Herz stehen bleibt oder nicht, denke ich, was wenn doch, was wenn jenes. Und das hast du auch in allen sozialen Sachen. Wenn ich zum Beispiel damals feiern war und ich habe Alkohol getrunken und war total betrunken und kann mich nur noch an die Hälfte des Abends erinnern, war das für mich, was ist, wenn das und das passiert ist? Was ist, wenn das und das und das und das passiert ist? Der Kopf versucht, jedes mögliche Ausgangsszenario zu wissen, damit er die Kontrolle darüber hat. Und das ist ein Ding, das in meiner Kindheit entstanden ist, weil dadurch, dass ich niemanden hatte, der mir diese Angst nehmen konnte oder der mir geholfen hat bei Problemen, wo es mir schlecht ging, hat mein Kopf angefangen, Dinge selber in die Hand zu nehmen oder beziehungsweise die Ängste, die man hat, zu kontrollieren. Genau. Ja.
Du hast ja auch vorhin schon gesagt, so eigentlich die 3 Jahre später, dann hat es so mit deinem YouTube-High quasi angefangen auch und du warst ja auch in der Bubble.
Das war ein paar Jahre später, ja doch so 4, 5 Jahre müsste es gewesen sein. 2010 habe ich so angefangen, 2011, ja genau.
Wenn ich mir das jetzt eigentlich so als Außenstehende vorstelle, dann denke ich mir so, okay, du kennst den, du hast ein Riesenumfeld um dich herum und so. War das ein Umfeld, was dich auffangen konnte oder hast du das dann mit denen überhaupt besprochen oder wie war das in der YouTube-Bubble für dich?
Boah, nee, ich habe nie darüber geredet mit denen. Also das war wirklich nie Thema. Es ging immer um ganz andere Sachen. Also es ging eher immer um Content drehen. Wie können wir besser werden? Analytische Sachen und so.
Aber klar, wussten die das?
Ich weiß gar nicht, habe ich mit denen jemals so darüber geredet? Also wenn ich jetzt so überlege, also natürlich Dagi wusste, weil es meine Freundin war. Die hat auch viel mitbekommen, was das anging. Aber so jetzt so Leute wie die Außenseiter oder Simon oder Melina, mit denen habe ich nie über den Tod von meinem Bruder geredet. Also das war halt immer wie so eine riesige Klassenfahrt mit denen. Man hat Spaß, es ist alles lustig. Es war halt nie es gab keine Down-Phasen zu der Zeit. Oder wenn, dann haben die abseits von meinen Freunden stattgefunden, wenn ich zu Hause war dann. Mhm. Meine Tante war diejenige, der ich alles erzählt habe. Aber eine Melina oder eine Shirin oder so, die wussten nichts davon.
Wo war der Unterschied für dich? Also warum hast du zum Beispiel auch, keine Ahnung, ich nehme jetzt Melina einfach nur als Beispiel, aber warum hast du zum Beispiel einer Melina das dann nicht erzählt, aber hast das Vertrauen dann in deine Tante gefasst?
Wir waren Freunde auf jeden Fall, weil wir haben viel Zeit miteinander verbracht, aber sie war keine Vertrauensperson, der ich jetzt, ich hätte mit ihr über sowas auf jeden Fall reden können, das weiß ich, aber es gab bei uns nicht diesen Punkt, wo wir mal über ernste Themen geredet haben. Bei uns war immer alles funny, lustig, wir sind auf Tour, wir sind hier, drehen lustige Videos, alles ist so lustig, alles macht so viel Spaß, wir haben Geld, wir können machen, was wir wollen, aber da war nie so dieses, ey, wir setzen uns jetzt mal hin und reden darüber, ja, wie geht's dir eigentlich, und das hatte ich mit den Leuten nicht.
Inwiefern hat's dir vielleicht gefehlt?
Im Nachhinein schon, weil ich das immer in mich reingefressen habe und immer mit mir selbst ausgemacht habe oder halt mit meiner Tante dann drüber geredet habe, aber sehr viel halt mit mir selbst. Mhm. Und ich glaube, wir hätten allgemein alle, wenn ich jetzt über die ganze Gruppe nachdenke, wir hätten allgemein vielleicht ein bisschen mehr uns öffnen sollen gegenüber, weil das hätte die Freundschaft zwischen uns auch noch ein bisschen gestärkt. Das war eh immer so alles so wie im Kindergarten, wenn du so willst, wie in so einer Schulgruppe, die sich trifft und einfach nur Spaß hat. Mhm. Also es gab... Ich glaube, jetzt im Nachhinein, wenn ich jetzt gerade mal darüber nachdenke, wäre es richtig sinnvoll gewesen, wenn man mal sagt, ey, wir treffen uns jetzt, was weiß ich, einmal die Woche und reden, wie es uns momentan wirklich geht.
Ja, ja.
Weil das ist ja auch, das war ja auch wieder so eine überwältigendes Gefühl und eine überwältigende Zeit mit den ganzen Fans und Rumgeschrei und man ist bekannt und man geht raus und Leute erkennen einen. Das haben wir ja auch nie irgendwie verarbeitet, weil auch keine Zeit dafür da war, muss man sagen. Aber ich denke, das Netzwerk hätte vielleicht mal dafür sorgen können, dass man sich vielleicht einmal die Woche trifft oder dann mal wirklich über Probleme redet oder was einen gerade beschäftigt. Aber das war irgendwie nie Thema. Nicht. Das war so ein Rush, so ein Rausch, der da so durchgegangen ist. Und jeden Tag ist irgendwas passiert. Und es war alles nur lustig und hi-ha-ho.
Aber war es wirklich für dich auch lustig und konntest du das in der Zeit genießen? Oder sah es in dir da trotzdem anders aus? So?
Ich glaube, die ersten ein, zwei Jahre war es wirklich so. Gerade also bis 2014 war wirklich so, wo ich sagen würde, es war vieles sehr lustig, aber es war auch sehr vieles sehr analytisch. Also es war nicht so, wie es nach außen kam, dass wir nur Spaß hatten. Also klar, wenn wir draußen waren, gevloggt haben, essen waren, es war immer übertrieben lustig, auch im Studio. Aber sobald es dann zum Beispiel Abend wurde und man im Kreis, also unsere Themen, musst du dir vorstellen, war erstmal, was machen wir als nächstes für Videos, was können wir heute Lustiges machen. Und abends und so war es dann immer, wir saßen zusammen und haben nur über Zahlen geredet. Ey, ich habe heute so viele Abonnenten gemacht, bla bla bla. Wir werden der und der noch ein Video zusammen machen, dann kann man da noch hin und her schieben. Und es war immer sehr, sehr analytisch und wir müssen jetzt funktionieren und es muss größer werden und größer und größer. Und es wurde dann ja auch immer größer. Und ich war dann auch, das war für mich so eine Obsession. Vielleicht habe ich damit auch versucht, mich von meinen Problemen abzulenken. Ja. Aber deswegen hat es auch vielleicht so gut geklappt, weil ich so obsessiv mit der Sache war, wie alle anderen auch.
Ja.
Wir wollten halt unbedingt, dass es weitergeht. Und es war ja auch neu. Es gab keine Vorbilder. Wir wussten nicht, wie lange geht das jetzt noch? Weil uns auch alle gesagt haben, ja, in ein, zwei Jahren ist es eh vorbei. Und deswegen haben wir so, so viel geackert und so viel gemacht. Und es war die ganze Zeit eigentlich nur so, ich glaube, wir haben 24/7 gearbeitet eigentlich, wenn du es so willst. Ja.
War das dann aber auch für dich so, wenn du sagst, ey, ich wollte es unbedingt machen, auch so für den, ey, ich will, dass es größer wird und für den Erfolg? Oder hat dir die Community vielleicht auch ein Stück Umfeld gegeben?
Dieses gesehen werden auf jeden Fall, weil das war ja halt immer mein Traum. Ich war ja nie ein Kind, das unbedingt irgendwie bekannt war, berühmt war oder auf den Leute geschaut haben und gesagt haben, boah, guck mal, was für ein cooler Typ. So ganz im Gegenteil, ich war eher so der Ausgestoßene und Gemobbte und ja, jetzt nicht so derjenige, wo man darüber redet, dass der irgendwie mal ein Star wird oder sowas. Und deswegen, ich wollte immer unbedingt, das habe ich mir nämlich auch im Nachhinein erklärt, weil meine Mutter mich ja nie gesehen hat, dachte ich so, ey, bestimmt wollte ich das so unbedingt, weil ich endlich gesehen werden wollte von allen und auch bewundert werden. Natürlich wollte ich auch bewundert werden. Ich wollte bewundert werden, ich wollte, dass wir die Krassesten sind, ich wollte, dass wir besser als alle anderen sind und dass keiner uns was kann.
Du hast dich ja eine Zeit lang, ich denke mal, bewusst dazu entschieden, das nicht öffentlich zu machen, das Thema mit deinem Bruder.
Ja.
Irgendwann mal gab es ja aber den Switch.
Ich glaube, das größte Anliegen war mir, darüber zu reden, war, dass ich Leuten davon warnen kann, weil das Thema ist ja überhaupt nicht bekannt. So, ne? Also wenn du jetzt einen Gasboiler bei dir in der Wohnung hast, verstehst du ja nicht, dass das gefährlich sein kann. Und ich glaube, ich habe mich öfters mal mit Leuten darüber unterhalten und auch so Naja, ich hatte ja dann halt irgendwann mal eine Zeit, wo ich nicht mehr so präsent im Internet war. Das war so zwischen 2017 und 2019, würde ich sagen. Und in der Zeit habe ich viel reflektiert und nachgedacht. Und ich dachte, ich kann damit einen Mehrwert schaffen, auf jeden Fall, ja. Deswegen habe ich das Thema überhaupt erstmal angefangen. Ich habe aber auch, muss man dazu sagen, gerade die Zeit, wo es bei uns so groß wurde, 14 bis 16, da hat man noch nicht über reflektierte Sachen nachgedacht. Da wollte man einfach nur entertainen. Und irgendwann, wenn du dann älter wirst und dir mehr Gedanken machst und was willst du eigentlich repräsentieren und willst du immer nur der lustige Typ sein, da habe ich gedacht, ey, irgendwann muss man auch mal ein bisschen was mitgeben. Und das Thema war mir dann halt schon wichtig, dass ich durch meinen Verlust vielleicht Leute warnen kann, dass sie sich zumindest, wenn die so einen Gasball haben, so einen CO2-Melder holen, ja.
Es gab eine Zeit, in der du ja auch in der Psychiatrie warst.
Ja.
Und ich fand das so inspirierend. In einem Interview hattest du dann auch gesagt gehabt, dass du in der Zeit anderen Mut gegeben hast. So, ja, also ja. Andere hatten irgendwie von deiner Kraft dann auch zehren können oder inspiriert worden werden können. Hattest du aber auch Mut dir selbst gegenüber? Hattest du Kraft dir selbst gegenüber in der Zeit?
Bevor ich in die Psychiatrie gekommen bin, war eigentlich nicht, nee. Ich konnte durch die Psychiatrie so Kraft auf jeden Fall bekommen, weil man da eine gewisse Sicherheit hatte in der Klinik.
Mhm.
Also ich bin ja in die Klinik gekommen anhand meiner Angststörung, dass ich die ganze Zeit Angst hatte, ich verletze mich selber, ich verletze andere, ich sterbe jede Sekunde, mein Herz bleibt stehen, meine Atmung hört auf. Also ich war in der Dauerangst. So. Ich konnte nicht mehr schlafen, nichts mehr essen, eine Woche lang wirklich. Und ich glaube, dass ich dann in der Klinik war, das hat mir diese Stärke und Sicherheit gegeben wieder, weil ich hatte ein Feld um mich rum, wo ich weiß, okay, selbst wenn mir was passiert, ich bin direkt in der Klinik, es kann nicht um mich gekümmert werden. Genau, und dadurch, dass ich dann da auch Medikamente bekommen habe und all so ein Kram, ist es dann auch wieder besser geworden. Ich schleppe es immer noch mit mir rum, natürlich nicht mehr in diesem Ausmaß, wie es da war. Aber ich glaube, ich habe einfach gelernt, durch den Aufenthalt in der Klinik und der Medikamenten danach, mit den Sachen besser umgehen zu können. Es ist immer noch nicht so, dass ich sagen könnte, okay, ich bin absolut frei davon. Nee, ganz im Gegenteil. Aber ich weiß besser, damit umzugehen.
Gab es dann einen Punkt, also klar, du hast gesagt, du hast eine Woche nicht gegessen oder so, aber glaubst du, das ist dir irgendwann so auf die Füße gefallen, weil du es so in dich reingefressen hast? Oder?
Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Und weil ich auch viele Dinge getan habe, die dafür gesorgt haben, dass es schlimmer wird. Ich habe viel getrunken, viel Alkohol getrunken, war auf Partys und so weiter, was halt alles nicht gut ist bei einer Angststörung, weil das es begünstigt. Irgendwann ist es halt zu viel geworden. Ich denke, ich habe auch einfach immer versucht, alles zu verdrängen. Ob es jetzt der Tod von meinem Bruder ist, ob es die Probleme sind, die ich mit mir selber habe, die ich schon seit meiner Kindheit habe, die ganzen psychischen Sachen. Der Alkohol hat dabei geholfen, einfach so mal für ein paar Minuten abzuschalten. Und ich war mir über die Konsequenzen damals noch nicht so im Klaren. So, dass wenn ich das über längere Sicht mache und dass das irgendwann halt explodiert. Ne?
Mhm. Ja. Wenn du dann auf Partys warst aber und da getrunken hast, gab es dann auch Leute, die da drüber im Klaren waren und dir vielleicht aber auch gesagt haben, hey, ist vielleicht nicht so gut oder die es beobachtet haben, dass es zu viel wird und dir das auch rückgemeldet haben?
Ja, Dagi natürlich, immer. Und auch meine Freunde, auch ich habe halt nie auf die gehört. Also das war mir egal, was die gesagt haben in dem Moment. So, ich war so egoistisch und nur auf mich selbst fixiert und die wollten mich ja nur schützen. Die wissen, ey, wenn du das jetzt wieder machst, geht's dir morgen wieder übertrieben scheiße. So, irgendwann hatten die halt auch keinen Bock mehr, mit mir feiern zu gehen, weil die wussten, dass ich immer übertreibe, dass mir der nach tagelang beschissen geht und ich mich nicht melde. Und ich habe da aber nie drauf gehört in dem Moment, wo ich dann feiern war oder wo ich getrunken habe, weil der Moment für mich viel wichtiger war, als wie es mir morgen geht.
Also war es dann wirklich in dem Moment zu versuchen, hey, einen zu betäuben?
100%,
das Gefühl so ein Stück weit zu verdrängen. Gab es dann aber trotzdem irgendwann von dir aus diese Einsicht so, ey, so kann es nicht weitergehen, weil jetzt ist ein Punkt erreicht, jetzt checke ich selber?
Hat aber auch sehr lange gedauert, muss ich sagen. Also ich habe das immer mal wieder gehabt, diesen Punkt, okay, jetzt reicht's. Dann habe ich es mal wieder ein halbes Jahr nicht gemacht. Dann wieder doch. Und natürlich, ich glaube, so wirklich angefangen aufzuhören, in dem Ausmaß mich zu betäuben oder darauf zu scheißen, ob meine Freunde das jetzt mir helfen wollen oder nicht, das hat erst so Anfang 2020 angefangen, weil ich dann auch mit dem Sport angefangen habe, das Laufen für mich entdeckt habe, Wandern, all so ein Kram. Und ich irgendwann gesagt habe, ey, wenn ich so weitermache, dann sterbe ich vielleicht in 10 Jahren. Mhm. Oder wo soll das enden? So, wenn ich das nicht lerne, aufzuhören, dann sterbe ich irgendwann daran, weil ich irgendeinen Mist baue, während ich betrunken bin. Oder einfach an den Folgen davon. Weil ich halt mich jedes Wochenende immer wieder betrunken habe und versucht habe, abzulenken damit. Und ich halt auch immer depressiver und trauriger und kaputter dadurch wurde. Auch mein Erfolg darunter gelitten hat irgendwann.
Es ist ja bekannt, dass Dagi dich auch in der Psychiatrie eigentlich jeden Tag besucht hat.
Genau, ja.
Wieso hattest du das Gefühl von, mir kann geholfen werden, nicht durch deine damalige Freundin?
Ich glaube, weil sie das nicht so wirklich verstanden hat, was ich da habe. Ich habe ihr das versucht zu erklären. Ich weiß nur, da gab es so einen Moment, da wollte sie bei mir übernachten und ich konnte mich nicht neben sie legen, weil ich Angst hatte, ihr was anzutun, mir was anzutun. Irgendwas ging wieder meinem Kopf durch, so zwangsgedankenmäßig. Und ich habe ihr versucht, das zu erklären und sie dachte direkt, ich bin Psychopath. So, ne? Also ist ja auch klar, wenn ich dir so erkläre, ich habe Angst, wenn du neben mir liegst, dass ich dir was antue. So, was willst du denn da denken? Und da war mir auch bewusst, okay, die versteht nicht, was das ist. Dass ich nur die Angst habe, dass es passieren könnte. Ich natürlich sowas niemals machen muss. Sie dachte, ich hätte Stimmen im Kopf und wäre schizophren oder sonst was. Genau, und die Leute in der Klinik, die waren ja wirklich in der Lage zu erkennen, was ich habe. Ich habe ja da auch echt erst die richtige Diagnose bekommen. Ich war schon damals öfters beim Psychiater, aber da kam es nie zu einer Diagnose, weil ich dann irgendwann nicht mehr hingegangen bin und so. Und in der Klinik wurde ich erst auf meine Zwangsgedanken, meine Angststörung und meine Depression diagnostiziert. Genau. Und das war der Punkt, warum diese Leute mir helfen konnten und meine Familie nicht.
Ja. Inwiefern hast du vielleicht auch in der Psychiatrie gelernt zu trauern?
Habe ich da, also ich habe nicht so wirklich gelernt, das habe ich alles später gemacht oder immer mal wieder, aber ich würde auch heute sagen, dass ich immer noch nicht ausgetrauert habe oder gelernt habe zu trauern.
Wer hat das jemals?
Also ich habe es, glaube ich, immer noch nicht so, es gibt immer wieder so Momente, wo, wenn ich mich lange mit dem Gedanken beschäftige, der mit meinem Bruder zu tun hat, es ist oft in so Momenten, wenn irgendwas Schönes ist und ich denke, boah, was ist krass, wenn der jetzt dabei gewesen wäre oder wie würde der jetzt aussehen oder wie würde er diese Situation empfinden, da kommt das dann bei mir hoch und dann ist wieder, krass, ey, mein Bruder ist halt wirklich gestorben. Und dann passiert das erst, dass die Zahnräder zusammengreifen und dann der Kopf das mal zulässt. Aber ich glaube, die Angst ist immer noch so groß, das zuzulassen, dass vieles immer noch abgekappt ist. Ne?
Ich finde es auch so krass, weil du ja gesagt hast, du hast das alle so viel mit dir alleine ausgemacht und warst dann ja auch wahrscheinlich viel alleine. Mhm. Und bei mir ist es immer noch so, dass ich vor diesem Alleine-Sein auch Respekt habe. Ich komme mittlerweile gut auch alleine klar so. Aber ich bin ungern allein, weil ich da auch immer das Gefühl habe, so, ey, jetzt, da könnte ja irgendwas hochkommen, was ich nicht so gern fühle oder damit beschäftige ich mich nicht so gern. Kannst du das dann jetzt aber dann leichter? Oder weil ich meine, wenn du dann allein bist, hast du dich dann trotzdem abgelenkt sozusagen? Weil ja, ich bin dann gerne unter Leuten oder mache halt irgendwas.
Ich bin halt dann immer allein gewesen, weil ich nicht so einen Bock hatte, mich mit Leuten in der Sache auszutauschen. Ich habe keine Lust auf diese Diskussion und denen das zu erklären und. Und vielleicht will ich das auch einfach gar nicht. Also vielleicht denke ich so, ja, das muss gar nicht stattfinden.
Mhm. Aber sorry, weil du es nicht brauchst oder weil du Angst vor der Reaktion hast?
Nee, ich möchte dieses Gespräch nicht angehen, weil für mich in meinem Kopf keinen Mehrwert hat. Und aber das stimmt, wenn ich alleine war, habe ich mich immer mit irgendwas beschäftigt. Das ist nicht so, dass ich einen freien Kopf hatte. Ich habe dann gezockt, getrunken, irgendwelche Serien geguckt, irgendeine Ablenkung habe ich mir halt gesucht. Ich habe mich nie damit beschäftigt.
Stille einfach aushalten oder so.
Ja, dann habe ich nie. Ja. Nee. Ich brauche immer eine Ablenkung. Ich kann nie, also auch wenn ich jetzt im Zug oder so bin, ich brauche immer irgendeine Beschäftigung. Ja, weil also ich halte es gar nicht mit mir selber aus, auch wenn ich schlafen gehe. Ich muss immer was laufen lassen.
Ja, auch da?
Ja, auch da, weil ich einfach das Gefühl habe, diese Ruhe, ich halte diese Ruhe nicht aus.
Ja, genau, das meine ich. Ja. Das finde ich irgendwie auch so, dieses Alleinesein beim Schlafen geht es irgendwie komischerweise. Mhm. Da kommen die Gedanken nicht hoch. Aber sonst so im Alltag sich so berieseln lassen und so und das dann dadurch irgendwie verdrängen. Ja.
Viele sagen auch, vielleicht solltest du mal meditieren oder Yoga machen oder sowas. Da denke ich immer, das ist ja noch ruhiger. Das kann ich ja überhaupt nicht.
Hast du schon mal probiert?
Nee, aber es würde mir wahrscheinlich helfen, ja. Aber vielleicht ist da auch wieder die Angst zu groß, dass irgendwas hochkommt, unterbewusst so. Vielleicht weiß ich schon unterbewusst, nee, wenn du das machst, dann musst du dich ja wieder mit dir selbst auseinandersetzen.
Gar keinen Bock drauf.
Ja, gar keinen Bock.
Und wie reagierst du dann drauf, wenn Menschen auf dich zukommen und sich um dich kümmern wollen? Also,
eigentlich eher mit Ablehnung. Ja? Außer, wo ich das immer wollte oder... Das war bei meiner Tante halt, wenn ich getrunken hatte, ganz viel und verkatert war am nächsten Morgen. Da hatte ich schon immer dass meine Tante mir sagt, dass alles gut ist, dass ich mir keine Sorgen machen muss. Aber sobald ich dann wieder aus diesem Verkaterung und diesem Kopfschmerz raus war, wollte ich mit keinem was zu tun haben. Also wollte ich nicht, ich will das nie so. Also ich will auch keinem mit meinen Problemen auf den Sack gehen und so. Also mir ist einfach immer, ich mache alles mit mir selbst aus und ich brauche nicht von anderen die Bestätigung für Dinge.
Und wie geht's dir damit?
Eigentlich gut, aber ich glaube, das rede ich mir auch nur ein, damit ich das nicht machen muss.
Damit du es nicht machen musst. Ja, genau. Es ist ja unangenehm.
Ja,
macht
genau.
Ja keinen Spaß.
Also ich fühle mich jetzt nicht traurig oder so. Also es geht mir nicht schlecht, aber ich merke halt durch meine Probleme, dass ich das halt noch nie wirklich bewältigt habe, weil sonst würde sich das nicht so äußern in meinen Ängsten weiterhin und so weiter. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich auch mal anfangen, einfach so ein paar Dinge zuzulassen. Aber ich habe immer mehr das Gefühl, boah, dann gehe ich denen bestimmt auf die Nerven. Die haben genug mit ihrem eigenen Leben zu tun. Warum soll ich denn jetzt doch den ganzen Tag mit meinen Problemen auf den Sack gehen? Ja.
Aber hast du schon mal ausprobiert und das Feedback bekommen? Oder ist das vielleicht dann auch eher so dieses in dir?
Ich habe dann immer das Gefühl, die Dinge, die mir gesagt werden, weiß ich schon. Mhm. Weißt du, man macht ja auch viel mit ChatGPT. Ich weiß nicht, ihr seid ja auch bestimmt immer damit dran und sagt, ja, das und das und das und hier und her. Und ChatGPT sagt mir dann ja auch immer Dinge und dann dachte ich, ja, das weiß ich ja alles schon.
Ja. Ich weiß nicht. Also, da erinnere ich mich gerade an eine Folge auch von Quarks. Das ist ein Podcast, die haben auch mal eine Frage reingemacht gehabt mit, wie fern kann man Chatty vertrauen? Das ist eben Podcast, den kann man sich mal anhören. Die besprechen Fragen von deren Antworten, die einfach viel zu selten besprochen werden. So auch zum Beispiel, ist 40 Grad die neue Temperatur, die wir haben? Oder ist Homeoffice ist besser als Büro für mich oder sonstiges. Aber da wird auch Chatty nochmal kritisch beäugt. Das würde ich bei Trauer vielleicht auch nochmal machen.
Ja, aber ich mache viel zu viel mit Chatty. Wenn ich irgendwelche Symptome habe. Ah, ich habe jetzt ein Stechen in der Brust.
Aber
was könnte
das
sein?
Nicht schlimmer?
Boah, eigentlich nicht, weil
Chatty
ist eher schon immer so drauf, ey, mach dir keinen Kopf, ich weiß, dass du eine Angststörung hast, aber das kann alles Mögliche sein.
In der damaligen Zeit konntest du ja aber jetzt nicht ChatGPT nach Ratschlägen fragen. Wen fragt man, wenn man niemanden hat?
Am besten seinen Psychologen, wenn man einen hat. Ich habe mir zu der Zeit keinen mehr gesucht.
Gut, wen hast du gefragt?
Wen habe ich gefragt? Meine Tante. Ja.
Ja.
Bei jeder Sache, wirklich, bei wirklich allem, was du dir vorstellen kannst.
Und wie war das dann? Du hast ja auch gemeint, Dagi hat dich in der Psychiatrie ja dann auch besucht. Mhm. Was macht es dann mit einem?
Ich wollte zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Last für sie sein, weil ich hatte auch schon darüber nachgedacht, ja, die müsste ich einen neuen Freund suchen, ich komme hier nie wieder raus. So, also ich werd keine Stütze mehr in ihrem Leben sein, was ich auch nicht mehr war. Das muss man dazu sagen. Also ich habe das wirklich geschätzt, dass sie das getan hat, wirklich, weil sie war halt auch wirklich jeden Tag am Weinen und natürlich, ich war ihr Freund, ihre große Liebe zu dem Zeitpunkt und sie wollte ja auch, dass es mir gut geht und sie hatte selber dann mit Freundinnen darüber geredet und eine ihrer Freundinnen hatte auch einen Freund, der in der Psychiatrie war und da konnte sie sich so ein bisschen austauschen mit und ja, ich glaube, ihr war es einfach nur wichtig, dass es mir wieder besser geht und sie hatte das Gefühl, wenn sie mir zeigt, dass sie da ist, dass es mir besser geht, was auch so war. Aber ich war wirklich darauf folgend echt nur noch eine Last für sie in sehr, sehr vielen Situationen, wirklich. Das war eher so, sie hat mich eher bemuttert ab dem Zeitpunkt. Mhm. Das war nicht mehr wirklich eine Liebesbeziehung, ja.
Aber wie glaubst du, auch aus der Perspektive vielleicht von Dagi oder auch von deiner Tante, wie hat dein Umfeld dich wahrgenommen?
Also viele haben es mir auch gesagt, zum Beispiel mein bester Freund Kai, KF, der meinte, dass ich wie ausgewechselt war. Der meinte, also gerade da in der Zeit, zu der Zeit, wo ich in der Psychiatrie war, war ich für die ein anderer Mensch. Mhm. Ich denke, dass den meisten ist es so gegangen, weil ich auf einmal nicht mehr gelacht habe, keine Miene mehr verzogen habe, über keinen Witz mehr gelacht habe und einfach nicht mehr am Gespräch teilgenommen habe, sondern einfach wie ein Stein war und so. Also eigentlich sehr monoton war ich, vielleicht auch durch die Tabletten, das weiß ich nicht. Und ich glaube, für viele in meinem Umfeld war ich einfach wie ausgewechselt, wie als hätte ich keinen Spaß mehr am Leben, ja.
Was würdest du jemandem aus so einem Umfeld dann raten? Wie soll man dann damit umgehen? Mit jetzt dir zum Beispiel in so einer Situation?
Es ist ja eher sehr individuell, aber wenn du es auf mich beziehst, dann würde ich sagen, was mir geholfen war, dass man das einfach akzeptiert, wie es ist und nicht irgendwie versucht jetzt irgendwie mich zu bespaßen, sondern einfach, okay, ich bin jetzt gerade in dieser Situation, das wird schon irgendwie wieder, aber versuch jetzt nicht irgendwie mich zu bespaßen oder mir ein Lachen aus mir rauszubekommen, weil das bringt nichts. So, es ist einfach eine Situation gerade, die ich mit mir selber ausmache und irgendwann wird das schon wieder vorbei sein, wie es dann auch war und das würde ich ihnen raten, aber das ist halt sehr individuell. Ne?
Aber war das für dich in Ordnung so oder hättest du dir da gewünscht, dass sie noch mehr nachhaken?
Boah, also es gab Zeitpunkte in meinem Leben so, gerade wenn die dann zusammen auf Party gegangen sind oder wenn die feiern waren und mich nicht gefragt haben, ob ich mit will, da habe ich mich schon so ausgeschlossen gefühlt von wegen, ja okay, wahrscheinlich wegen meinen Eskapaden, wegen meinem Handeln, weil ich mich nicht melde, wollen die gar nicht mehr mit mir befreundet sein. Ich wurde dann natürlich irgendwann nicht mehr gefragt, ob ich mit auf die Party will, mit auf den Geburtstag, mit dahin und hierhin, weil sie wussten, okay, entweder bin ich anstrengend, wenn ich wieder getrunken habe, oder hat eh keinen Bock.
Ich stelle mir eine Frage, ob du dich allein gefühlt hast.
Bei meinen Freunden, also ihr müsst euch ja vorstellen, zu der Zeit, das war ja auch eine sehr turbulente Zeit, die waren ja auch alle viel beschäftigt. Mhm. Die kamen ja selber mit der Situation, in der jeder einzelne von denen war, gar nicht klar, weil auf einmal kennt die ganz Deutschland, die rennen raus und Kids erkennen die. So, ich weiß nicht, ob man da, Kai war ja auch noch jung, der war 16, 17 Jahre alt, als das bei denen losging. Dagi genauso. So, die hatten noch nicht diese emotionale Intelligenz oder Reife, zu wissen, okay, da ist noch der Timo, ich denke, dass sie es auch oft versucht haben, gerade Dagi immer wieder, und die ist auch irgendwann richtig sauer geworden. Aber die haben halt auch gemerkt, dass sie nicht bei mir durchkommen. Ja. Dass es immer wieder wegschiebe und lass mich damit in Ruhe und ihr habt keine Ahnung. Und ich war ja auch dann immer sehr abgenervt.
Was hätte man denn da mit dir machen können?
Gar nichts. Also mir konnte ja auch keiner was sagen. Ja. Das Problem war ja auch, dass ich ja dafür gesorgt habe, dass wir alle in dieser Situation waren, in der wir dann waren. Ich war die ganze Zeit so euphorisch und wollte immer weiter und erfolgreicher werden. Und ich war immer so das ganz oben in der Pyramide. Und die hat denen eigentlich Anweisungen gegeben, was sie zu tun und zu lassen haben. Und deswegen hatten die wahrscheinlich auch irgendwann das Gefühl, ja, wir können ihm eh nichts sagen. Der macht eh, was er will. Und ja, die, so, vor allen Dingen, es hat ja auch funktioniert. Das ist ja das Ding. Also alles, was ich gemacht habe beruflich, hat ja funktioniert. Und das hat mir ja noch viel mehr Bestätigung gegeben, dass alles, was ich mache, schon richtig ist. Weil alle anderen haben ja überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin der Einzige, der hier die Ahnung hat.
Ja. Ich fände das mal ultra spannend, wenn wir auch mal eine Folge irgendwie zu Angehörigen machen, wie die am besten auch auf Trauernde reagieren, weil ich glaube, das ist einfach eine sehr, sehr starke Form von eben auch ein Trauerumgang, ne? Dass man irgendwie, du ja dann voll ins Schaffen und so kommst. Da gibt es ja mehrere Arten noch, da können wir, glaube ich, mal im Podcast nochmal an einer anderen Stelle drüber sprechen. Aber bei dir war das einfach echt so dieses, ne, okay, du musst was tun und das und das funktioniert und das ist meine Karriere. Und irgendwie war das ja vielleicht dann auch einfach ein Ablenkungsmechanismus, hast du ja auch schon ein bisschen angesprochen. Wie würdest du aber sagen, hat sich das dann auch geändert? Du hast ja dann irgendwann mal auch das Thema öffentlich gemacht. Deine Fans wussten, okay, zu der Zeit muss es dem eigentlich total scheiße gegangen sein. Und ich habe trotzdem seine Entertainment-Videos geguckt, ohne es zu merken. Du selbst hast es gemerkt, aber die meisten Fans ja offensichtlich nicht. Wie waren da dann die Reaktionen?
Eigentlich sehr verständnisvoll, von allen Seiten natürlich. Also von meinen Freunden wie auch von meiner Community. So, denen war das nie so bewusst, weil wir es halt nie nach außen getragen haben. Aber total verständnisvoll, aber auch in vielen Dingen. Also, ich habe ja dann auch irgendwann das Problem mit dem Alkohol angesprochen. Und, so. Und ich habe immer Angst gehabt, okay, wenn ich das bespreche, dann wird mich jeder hassen. Gerade was dieses Alkoholsachen anging und so Dinge, über die man halt nicht gerne redet, weil man dafür verurteilt wird. Aber ganz im Gegenteil, es kam nur Verständnis oder manche haben sich darin wiedergesehen. Die Ängste, die ich im Vorfeld hatte, die haben sich halt nie bestätigt. Aber irgendwann wurde es den Leuten auch zu viel, wenn ich dann nur noch ins Negative gegangen bin. Oh, kannst du mal aufhören, hast du schon 20 Mal drüber geredet. Also es kommt auch immer darauf an, wie oft du dieses Thema bringst. Die haben dich abonniert, weil die wissen, okay, du bist ein lustiger Typ, der rumschreit. So, auf einmal kommst du 2-3 Jahre später wieder und bist der traurige Junge, der davon erzählt, wie scheiße sein Leben ist. Da denken die auch immer, das habe ich doch nicht abonniert. Ja.
Du auch nicht.
Nee. Du hast eigentlich auch nicht.
Nee, das war auch nicht dein Plan. Nee. Ja. Auf gar keinen Fall. Ja. Aber also ich kann nur davon sprechen, ich habe dann irgendwann mal gemerkt in meiner Trauer, mir tut es extrem gut, darüber zu sprechen, einfach auch mit Leuten, die also dieselben Erfahrungen haben oder ähnliche Erfahrungen haben. So, ne? Und dann bin ich öffentlich gegangen, habe gesagt, ey, meine Mama ist gestorben, und auf einmal hat sich so eine Community gebildet von Trauernden, die dann eben gesagt haben, so, Alter, zum ersten Mal fühle ich mich nicht allein mit dem Thema irgendwie, weil du ähnliche Schicksalsschläge hattest, ähnliche Gedanken hast oder. Hat sich um dich herum dann auch so eine Base irgendwie vielleicht auch entwickelt oder hast du dadurch andere Zugänge bekommen, um über dieses Thema auch vielleicht bewusster zu sprechen?
Ich würde schon sagen, ich habe jetzt sehr, sehr oft über dieses Thema geredet in der Öffentlichkeit. In dem Moment, wo du es ja offen und ehrlich zugibst, ist es ja auch kein Angriffspunkt mehr. Also keiner kann zu mir kommen und sagen, du bist eine Heulsuse, du heulst den ganzen Tag nur rum. Nee, ich habe doch selber gesagt, dass ich das tue.
Ja.
Ich glaube, wenn man Der beste Weg, um mit seinen Ängsten und Schwächen umzugehen, ist immer öffentlich darüber zu reden oder immer offen darüber zu reden und einfach zu sagen, ja, das ist ein Teil von mir und ihr könnt mich jetzt dafür hassen oder nicht. Ich rede darüber, dass ich weiß, dass das mein Problem ist.
Ja. Stark.
Und in dem Moment kann man dich ja gar nicht mehr damit verletzen.
Voll, ja.
So wie ich das jetzt mit euch bespreche, habe ich es ja vorher nie besprochen. Es ist immer noch das gleiche Thema, weil wie in Deep und Deutlich. Aber in Deep und Deutlich habe ich ja ganz anders darüber geredet als jetzt hier. Und ihr stellt mir ja auch komplett andere Fragen. Das Thema bleibt das gleiche. Und vielleicht sind die Leute davon genervt, weil die denken, das Thema kenne ich doch schon.
Es gibt so viele Facetten.
Ja, ja, genau. Und dabei kann ich über dieses Thema wahrscheinlich morgen wieder anders reden.
Ja,
übermorgen. Und
voll.
Ich habe ja selbst immer wieder neue Erkenntnisse in den nächsten Gesprächen. Ne? Ich werde jetzt auch wieder was daraus ziehen und mit nach Hause nehmen und denken, ah, so habe ich das ja noch gar nicht gesehen. Oder irgendwelchen Leuten, die das jetzt hören, kann ich was mitgeben. Oder ihr könnt denen was mitgeben. Ne?
Wir haben am Ende von unseren Folgen immer so einen Moment, den wir mitnehmen. Und jetzt, wo du mir die Rampe gegeben hast, würde ich dich gerne fragen, was war denn dein einer Moment hier im Podcast, wo du sagst, okay, das nehme ich irgendwie anders mit nach Hause?
Lass mich kurz überlegen, wo waren wir denn überall? Okay, das Chatty-Ding war ganz lustig. Was mir sehr aufgefallen ist wieder, da habt ihr mich viel drauf hingewiesen, ist, dass ich, dass mir ist gerade wieder mehr bewusst gewesen, dass ich über meine Probleme, dass ich mich um meine Probleme selber nie kümmere, sondern nur darüber rede. Ich rede immer den ganzen Tag darum, wie schlecht es mir geht oder was für eine Trauer ich habe oder dass mein Bruder gestorben ist, aber ich selber setze mich gar nicht damit auseinander. Ich, jetzt gerade, wie läuft dann was daneben oder bist du dann wirklich für dich alleine gewesen? Ist mir auch wieder, nee, eigentlich lasse ich mich ja die ganze Zeit von irgendwas berauschen, damit ich nicht alleine sein muss. Und ich glaube, das hatte ich so, ich wusste das schon, aber ich habe mich nie so wirklich damit beschäftigt, wo du mir jetzt gerade eben gesagt hast, von wegen, aber läuft denn dann irgendwas und auch zum Schlafen brauche ich was. Also eigentlich betäube ich mich immer noch nebenbei mit irgendwelchen Dingen, die mich nebenbei berauschen, damit ich bloß nicht mich mit mir selbst beschäftigen muss.
Ich glaube, bei mir ist es eine ähnliche Erkenntnis, weil als wir da so drüber gesprochen haben, habe ich auch wieder so gedacht, okay, ja, ich mache jetzt auch den Podcast, aber und weiß jetzt ja auch, wie ich gut trauere. Ich weiß, was so Dinge sind, die mir auch gut tun. Aber ich muss mir die Zeit halt dann auch im Alltag dafür nehmen. So, ne?
Ja,
und
aber das tun wir nie. Also wir können ja mal viel reden.
Auf jeden
oder
Fall.
Ich habe auch immer das Gefühl, wir können anderen Menschen besser helfen.
Als uns selber.
Als uns selber. Wir können so viel reden und haben so viel Ahnung von der Sache und denken immer, wir können so viele Tipps geben. Aber die Tipps, die wir jemandem geben, die geben wir uns selber nie oder benutzen wir nicht.
So wie du, der erstmal alle delegiert hat und gesagt hat, ihr macht das und das und das, aber für dich selbst eigentlich keinen Plan hattest.
Nee, das war auch eher auch ein Schutzmechanismus, weil ich die Kontrolle über alles haben wollte, wie immer. So, und das war auch egoistisch. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, jetzt 10 Jahre später, denke ich, was war ich eigentlich für ein nerviger, egoistischer, komischer Typ, der dachte, alles muss funktionieren, wie ich das will. So, also total, abstoßend. Also,
ja, aber ich glaube,
also,
das auch nicht so hart
zu
dir sein.
Zu tun haben wollen.
Ja.
Zu dem, klar, es war ein Schutzmechanismus, es war Kontrolle haben wollen über alles, aber trotzdem habe ich ja in dem Moment nicht darauf geachtet, wie geht's meinen Mitmenschen, wie geht's Dagi? Wie geht's Kai, wie geht's allen drumherum? Weißt du, die haben sich wahrscheinlich auch immer gedacht, boah, ey, kann nicht einfach mal sein Maul halten. Und ja.
Ja, wie du sagst, es ist halt aber trotzdem aus einer Situation raus entstanden, die für dich sehr traumatisierend war, diese Verhaltensweisen. Also ich glaube, ich check den Gedanken, dass das Umfeld ja auch ein Stück weit drunter gelitten hat, vielleicht mit Sicherheit. Ja. Aber das zu reflektieren und zu checken, mehr kannst du ja nicht tun.
Was ich aber so schön finde, ist, dass diese Menschen trotz allem noch in deinem Umfeld sind und irgendwie diesen Weg mit dir gegangen sind, wo ich dann auch irgendwie zu meinem Moment komme, weil ich auch, als du dann so darüber gesprochen hast und wie man sich gegenüber Leuten vielleicht auch verhalten hat und dass man sich selbst in der Situation auch gar nicht mochte und so, habe ich auch so ein bisschen bei mir reflektiert und dachte so, ja krass eigentlich, wie schön es ist, dass diese Leute trotzdem noch in deinem Leben sind.
Total.
Auch wenn du sie total unfair behandelt hast. So.
War das bei dir auch so?
Ja, schon. Also ich habe dann so um mich herum geschossen und war so mega diskussionsfreudig und habe irgendwie so, okay, du willst Stress? Ja, komm. Also ich habe das so ein bisschen damit auch kompensiert und habe auch viele Leute einfach von mir weggestoßen, aber auch Leute von sich aus verloren, weil sie mit der Trauer nicht umgehen konnten. Oder ich einfach tatsächlich unfair war, mich nicht mehr gemeldet habe, mich isoliert habe und so. Und trotzdem eine Handvoll von Menschen da rausnehmen kann, wo ich sagen kann, genauso wie bei dir, ey krass, die sind immer noch da. So.
Es gibt halt immer diese zwei Seiten. So, und die freuen sich einfach für mich, dass es mir wieder besser geht, dass ich was gefunden habe, was mir Spaß macht. Dass ich mit meinen Sachen besser umgehen kann. So. Es gab auch Momente in meinem Leben, da hätte ich mir auch das Leben nehmen können. So, ne? Also, ja, das habe ich alles überstanden und die sind immer noch da. Ob es eine Dagi ist, ein Kai oder sonst wer. Ja.
Auch für die, die zuhören, ist es, glaube ich, ultra wichtig, auch wenn sie Fragen haben, jetzt wie du sie dir gestellt hast. So, ne? Macht es eigentlich überhaupt noch Sinn zu leben? Da haben wir in den Shownotes nochmal Anlaufstellen markiert für Menschen, die sich genau diese Fragen stellen und gerade keinen Sinn darin sehen.
Hey, aber vielen lieben Dank, dass du dich heute mit uns hier an diesen Tisch gesetzt hast und wirklich da so offen und ehrlich, auch wie du gesagt hast, wie ein Löwe, kann man sagen. Wie ein Löwenkind.
Oh.
Ein Löwenkind über deine Schwächen gesprochen hast.
Danke, danke.
Nee, wirklich.
Ja. Ihr aber auch.
Sehr schön.
Aber ihr habt das jetzt zum 7. Mal, habe ich gehört. Zum 7. Mal habt ihr
das
stimmt.
Jetzt gemacht. Ja. Aber es ist jedes Mal trotzdem wieder irgendwie eine Überwindung.
Voll,
so, aber
voll.
Du hast es jetzt auch schon ein paar Mal erzählt und es fällt einem ja trotzdem irgendwie immer noch so ein bisschen schwer,
also wenn ihr jetzt
hier
später rausgeht, belastet euch das oder sagt ihr, okay, das hat mir weitergeholfen?
Also ich fühle mich nach jedem Gespräch leichter, muss ich sagen.
Das ist cool.
Das ist cool. Ja.
Also drüber zu sprechen hilft mir.
Kommt auf das Thema an. Also wir hatten ja auch schon Folgen, wo wir wirklich über den Todeszeitpunkt besprochen haben oder so. Da ging es mir dann ein paar Tage später nicht so gut.
Weil du halt voll reingehauen, also alles erzählt hast. Ne?
Aber wenn es dann so drum geht, dass man vielleicht auch Inspiration rausholt oder irgendwie, ne, dann... Ja, dann hilft es schon, aber es kommt echt auf die Tagesform an, auf auch meine Trauerphase, ist es nah am Mamatag, am Geburtstag oder was weiß ich, es sind sehr viele Punkte.
Also vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Ihr könnt auch gerne nächste Woche wieder einschalten auf ARD Sounds oder auf dem SWR Deep Talk Kanal, wenn ihr uns sehen möchtet, beziehungsweise nächste Woche nicht uns, sondern Ju. Die spricht dann nämlich mit einem älteren Ehepaar drüber, wie sich die Trauer eigentlich über die Jahrzehnte verändert. Würden wir uns natürlich wieder freuen, wenn ihr da auch einschaltet. Und ansonsten kennt ihr ja mittlerweile das Prozedere. Der Call to Action auf also, YouTube, wenn wir jetzt
den Experten Profi haben, fragen. Das
abonnieren, liken, teilen. Was gibt's noch?
Die Glocke.
Die Glocke aktivieren.
Ja.
Und schaut doch das nächste Mal rein. Was war das Thema?
Wir sagen
über die Jahrzehnte
immer,
hat sich die Trauer komplett verändert. Wie sieht's jetzt aus?
Du kannst auch sagen, weil wir gehen hier gemeinsam durch die Trauer.
So. Alle miteinander.
Das war Tod und Jetzt. Gemeinsam durch die Trauer. Ein ARD-Podcast vom SWR. Wenn ihr uns schreiben möchtet, erreicht ihr uns unter todundjetzt@swr.de.